Lese- und Schreibwelten jenseits der Schule. Dominik Achtermeier stellt 12 Fragen an Professor Dr. Gerhard Lauer. High-Fantasy-Autor Brandon Sanderson führt regelmäßig die New York Times Bestsellerliste an. Seine Fans starten Crowdfunding-Kampagnen als Produktionshilfe zur Veröffentlichung limitierter Sonderausgaben. Dutzende TeilnehmerInnen besuchen seine Schreibkurse und unlängst wurde ein Asteroid nach ihm benannt. Was macht Brandon Sanderson so populär, Herr Lauer?
Sanderson ist so populär, weil er viel mehr ist als ein Autor und ihm seine Leser auch mehr sind als nur Leser. Mit diesem mehr meine ich, dass er nicht nur ein schreibender Autor ist, sondern auch ein lehrender Autor. Und das in Online-Kursen genauso wie in Schreibkursen vor Ort. Er ist meines Erachtens ein Modell für kulturelle Partizipation. Jeder und jede kann literarisch kreativ sein. Insofern sind für Sanderson die Leser auch wiederum Autorinnen und Autoren. Er begegnet ihnen auf Augenhöhe. Die Rolle des Großschriftstellers, wie sie der Literaturbetrieb ansonsten kultiviert, ist ihm und seinen Lesern eigentlich fremd. Und genau diese kollaborative Kreativität macht hier den Unterschied. Und ja, Fantasy ist natürlich auch ein Genre, das populär ist. Aber hier liegen die Erwartungen hoch.
An diesem amerikanischen Präzedenzfall zeigen Sie in Ihrem Vortrag Fantasy, Romance und andere Wege des Social Readings zur Lese- und Schreibwelt jenseits der Schule auf der 36. Jahrestagung der AG Medien auf, dass der Kontakt zwischen LeserInnen und SchriftstellerInnen weit über die Lektüre eines literarischen Texts hinausgeht. In welcher Beziehung stehen RezipientInnen und ProduzentInnen literarischer Texte heute und welche Rolle spielt die Digitalisierung der Lesekultur dabei?
Ich denke, erst mit den digitalen Möglichkeiten, vor allem der sozialen Medien, können Autor und Leser so eng und in so großer Zahl zusammenrücken. Was etwa in der Empfindsamkeit des 18. Jahrhunderts nur einer kleinen Gruppe um die Karschen, Kleim oder Klopstock möglich war, das können heute fast alle. Und das verändert die Rollen aller. Jetzt sind Autor- und Leserpositionen, die eben wechseln können. Und das wird zusammen erfahren und zusammen kultiviert. Und das scheint mir, unterscheidet solche neu empfindsamen Gruppen nicht nur von ihren Vorläufern vor 250 Jahren, sondern auch von nur konsumierenden Fans. Man versteht sich als eine Gruppe von kreativen Köpfen mit wechselnden Rollen.
Auf unterschiedlichen Foren, Blogs sowie auf Social-Media-Plattformen treffen Fans von ausgewählten AutorInnen oder literarischen Werken, aber auch LiebhaberInnen eines Genres, einer literarischen Figur oder Welt aufeinander. Einerseits kommuniziert, postet und chattet die literarische Community in diesen digitalen Räumen, andererseits veröffentlichen viele UserInnen auch Fanfiction. Inwiefern gehören Lesen und kreatives Schreiben zusammen?
Wir haben ja lange das Schreiben von Literatur ganz abgehoben vom Lesen betrachtet. Leser und Autor, das waren irgendwie verschiedene Welten und sie sind es im Kulturbetrieb ja immer noch. Aber vor allem die jungen Leute haben sich davon freigemacht und einen Literaturbetrieb neben dem etablierten aufgebaut, in dem jede und jeder in wechselnden Rollen teilnehmen kann. Einfach nur lesend, spontan kommentierend oder auch ästhetisch narrative Details diskutierend. Der Schritt dann selbst auch zu schreiben ist hier sehr niederschwellig und deshalb gehen ihn auch viele. Wenn wir die Verbesserungsästhetik, die historisch der Genieästhetik vorausgeht, als historischen Vergleich heranziehen, dann erleben wir derzeit eine Wiederkehr der Verbesserungsästhetik.
Welchen Einfluss hat die Entwicklung des Self-Publishings von Vor- oder Fortsetzungsgeschichten populärer Fiktionen durch LeserInnen auf den Literaturbetrieb bzw. die Verlagswelt und auf das Lesen an sich?
Es gibt hier keinen Gesamtplan, sondern unterschiedliche Akteure und die entwickeln das Feld mit sehr unterschiedlichen Interessen. Wattpad wurde ja zunächst gegründet, um Texte der kanonischen Literatur leichter im Netz zugänglich zu machen. Dann kam das Schreiben der Fanfiction und das Selbstschreiben neben dem Kommentieren dazu. Verlage haben die Plattform entdeckt und Scouts ausgeschickt, um vielversprechende Titel und Talente zu entdecken. Titeln und Namen wurden Mega-Erfolge, sodass die Filmindustrie auch noch hinzukam. Netflix hat eine so hohe Produktionsrate, dass sie gerne auf Vorlagen bei Wattpad zurückgreift. Die Entwicklung künstlicher Intelligenzsysteme ermöglicht es, in Wattpads riesigen Datenmengen die vielversprechenden und schon millionenfach kommentierten Titel zu finden. Inzwischen wurde das Rad schon weitergedreht. Mangas und Anime nutzen Wattpad und Wattpad selbst ist inzwischen an Naver, den zweitgrößten Konzern Koreas, verkauft worden. Naver gehört zu den großen Kulturkonzernen dieser Welt. Und das alles wird noch nicht das Ende der Geschichte sein.
Sie weisen darauf hin, dass 12 der 20 meistverkauften DichterInnen in den USA Insta-Poets sind, die ihre literarischen Texte in den sozialen Medien veröffentlichen und auf diese Weise mit einem breiten Publikum teilen. Weshalb zählen sie die indisch-kanadische Schriftstellerin Rupi Kaur zu einer der wichtigsten VertreterInnen dieser literalen Praxis? Und worin unterscheidet sie sich von anderen Insta-PoetInnen?
Sie ist zweifellos einer der Superstars der Szene, aber beileibe nicht der einzige. Allerdings hat sie sehr früh verstanden, dass Literatur und Lyrik im Besonderen auch ganz anders funktionieren kann und hat ihre eigene ganze Karriere genau darauf abgestellt. Sie war also eine Pionierin. Inzwischen gibt es eben schon eine ganze Reihe von den lyrischen Superstars wie Monika Radojcevic und andere, die eher in der Cosmopolitan, denn im Feuilleton der überregionalen Presse besprochen werden. Rollen und Institutionen des Literaturbetriebs verschieben sich und etablierte Hierarchien verlieren an Bedeutung.
Auch im deutschsprachigen Raum lassen sich signifikante Verschiebungen im modernen Literaturbetrieb erkennen. Auf den sozialen Plattformen erlangen die Buchempfehlungen von Laien oder semiprofessionellen AkteurInnen zunehmend an Popularität. Auf das Urteil der Influencer vertraut die bibliophile wie kaufkräftige Community. In dieser Vermittlerrolle haben sie Einfluss auf den Absatz im Buchhandel, generieren mit Posts, Stories, Reels oder Live-Videos Nähe zu und Leselust bei ihren Followern zugleich. Welche Auswirkungen haben diese Entwicklungen auf die Autorität traditioneller Kanäle der Buchkritik wie Zeitung, Rundfunk und Fernsehen sowie die in diesen Medien arbeitenden KritikerInnen?
Ja, praktisch alle etablierten Institutionen versuchen sich mehr oder minder erfolgreich auf diese fundamentale Verschiebung des Literaturbetriebs einzustellen. Ob mit Scouts, mit gesonderten Reihen, die etablierte Verlage für Autoren wie Sarah Sprinz bereitstellen, mit eigenen Social-Media-Auftritten oder mit eigenen Plattformen wie Lovely Books oder Funk. Gleichwohl gibt es auch eine gewisse Ratlosigkeit, weil die kulturelle Disruption doch nicht einfach als Jugend- oder Fankultur eingehegt werden kann. Sie stellt die bisherigen Institutionen schlichtweg in Frage und die reagieren mit einer weiteren Verdichtung zu immer größeren Medienkonzernen, zu denen der Name Verlag nicht mehr so recht passen will.
Die Fachdidaktik untersucht literarische Kommunikation in den sozialen Medien als Lesen in der Partizipationskultur. Wie beurteilen Sie diese Entwicklung hin zu einem Deutschunterricht in der Digitalität und welche Themen bzw. Kompetenzen auf der Seite der VermittlerInnen wie Lernenden muss dieser Ihrer Meinung nach gerecht werden?
Weil das vielfach die eigene Welt gerade von Jugendlichen ist, kann der Deutschunterricht sich nicht einfach darauf setzen. Wir sehen freilich, dass nur 10 bis vielleicht 20% unserer Studierenden aktiv mit den digital kreativen Möglichkeiten wirklich vertraut sind. Das könnte anders sein bzw. anders werden. Daher kann ich mir gut vorstellen, dass auch der Deutschunterricht etwa die Werkstraße von der Erstellung eines Konzepts für eine fiktionale Welt bis hin zum Ausrollen auf sozialen Medien exemplarisch einübt, also die Techniken ebenso wie die weniger schönen Seiten des digitalen Glamours diskutiert. Wir wollen ja nicht nur gut funktionierende Kreative, sondern auch reflektierende, kritische Köpfe, die um die Auf und Abs des Literaturbetriebs Bescheid wissen und ihre eigene Rolle selbstkritisch einschätzen können. Das ist zumindest der Anspruch, den wir mit unserem neuen buchwissenschaftlichen Studiengang einzulösen versuchen.
Kann Ihrer Meinung nach der Deutschunterricht, explizit die schulische Vermittlung von Lese- und Schreibfähigkeit sowie literarischer Kompetenzen, von den vernetzten Kommunikations- und Partizipationsmöglichkeiten des Social Readings als Fortsetzung der jugendlichen Lesekultur früherer Zeiten mit digitalen Mitteln lernen oder gar methodisch daran anschließen?
Ich denke, das braucht viel, viel Taktgefühl, weil das Selbstschreiben immer eng mit der eigenen Verletzlichkeit der Schülerinnen und Schüler zusammenhängt. Historisch kann man gut die gegenwärtige Entwicklung mit der Entstehung der deutschen Lyrik im 18. Jahrhundert spiegeln, Ähnlichkeiten und Unterschiede herausstellen. Technische Seiten, Fragen des Daten- und Persönlichkeitsschutzes, die Rollen und Institutionen des Literaturbetriebs, sie können ebenfalls erörtert werden. Schließlich und vor allem wird es um so etwas wie die Kultivierung von Kreativität gehen, also die Einübung in mögliche Formate, die mehr als Katzen- und Modevideos meinen.
Wo sehen Sie als Experte im Bereich der Digital Humanities entscheidende Unterschiede zwischen der Rezeption eines gedruckten und eines digitalen Textes?
Die Leseforschung ist in den letzten Jahren von diesem Gegensatz gedruckt versus digital abgerückt. Und der Grund ist, dass der Leseerfolg gemessen in Dimensionen wie etwa Behaltensleistung oder Wertschätzung nicht am Material des Lesegeräts zu hängen scheint, sondern an der Pragmatik des Umgangs mit Texten. Wie geübt ist jemand im Umgang mit gedruckten und oder digitalen Texten? Welche Textsorte liest man wie und auf welche Weise und in welcher Situation? Das sind die Fragen, an denen der Leseerfolg weit mehr hängt als eben am Medium. Es zeigt sich, dass geübte Leser solche sind, die zwischen den verschiedenen Lesemodi je nach Zweck des Lesens ziemlich sicher hin und her wechseln können. Nun, genau das einzuüben, könnte eine Aufgabe des Deutschunterrichts sein.
Von Teenfiction zu Hermann Hesse ist der Weg nicht weit. In der Deutschunterricht, Ausgabe 4, 2020, verdeutlichen Sie anhand dieses Beispiels, dass populäre Lesestoffe und kanonisierte Hochliteratur im digitalen Zeitalter näher zusammenrücken. Inwieweit hat das digitale Zeitalter Einfluss auf die Aufweichung unterschiedlicher Leseweisen, die unter anderem in der Diskussion um Schullektüren traditionell an der Komplexität und Ästhetik eines Textes festgemacht wurde?
Wir haben ja lange so getan, als gäbe es keine Brücke zwischen Karl May und Hermann Hesse und von ihm dann weiter zu Thomas Mann. Aber Lesebiografien funktionieren doch anders. Da spielt das gemeinsame Vorlesen, spielen Pixie-Bücher und Harry Potter eine weit größere Rolle als die hochkulturelle Literatur. Was hier verloren gegangen ist, kann nur schwer wieder aufgeholt werden. Oft wird dann eingewendet, dass in einer solchen Perspektive ästhetische Maßstäbe verloren gingen. Aber dagegen ist zu sagen, dass viele hoch angesehene Autoren erstaunlich schlechte Bücher geschrieben haben, aber den Literaturbetrieb gut zu bespielen wissen, so dass viele ästhetische Plattitüden des Betriebs eben diese Schwächen dann überspielen. Zum anderen spielen ästhetische Kategorien eine erhebliche Rolle, auch auf Plattformen wie Goodreads. Die Better-Reader, wie die genannt werden, etwa auf Fanfiction-Plattformen, nutzen nur eine andere Sprache. Aber ihre Kriterien für gutes Schreiben, sie stammen aus den Creative Writing-Kursen und die haben die ästhetische Sprache in ziemlich praktische Kategorien übersetzt. Schließlich zeigen Phänomene wie Booktapping einmal mehr, wie ästhetische Kategorien kreativ übersetzt werden und plötzlich zu einem Massenphänomen werden. Wer hätte so etwas planen können? Und jetzt ist es da.
Was wünschen Sie dem Deutschunterricht und seinen SchülerInnen von morgen angesichts der fortschreitenden Digitalisierung unserer Lebens-, Schul- und Arbeitswelt?
Vielleicht sollten wir nicht über das Digitale als das große Andere sprechen, sondern uns auf die Kreativität und Intelligenz konzentrieren, die gerade junge Leute zeigen. Eben die taktvoll aufzugreifen und in den Unterricht zu integrieren, darauf dürfte es ankommen.
Herr Lauer, wir danken Ihnen herzlich für Ihre Zeit und das Interview mit Ihnen.